Willkommen zurück zu Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler. Wir sind jetzt im vierten Kapitel bei den Irrtümern und jetzt beim zweiten Teil der Irrtümer. Ein Staat ist nämlich nicht nur eine Kriegsmaschine, die hat er höchstens, und er ist auch nicht notwendigerweise die politische Organisation eines Volkes. Der Gedanke des Nationalstaats ist nicht älter als 200 Jahre. Die meisten geschichtlichen Staaten umfassten oder umfassen noch heute viele Völker, wie die Großreiche der Antike, aber auch noch die heutige Sowjetunion. Oder nur Teile eines Volkes, wie die antiken Stadtstaaten und die derzeitigen deutschen Staaten. Deswegen hören sie nicht auf, Staaten zu sein, und deswegen hören sie nicht auf, notwendig zu sein. Der Staatsgedanke ist viel älter als der nationale Gedanke. Und Staaten sind nicht in erster Linie zum Krieg führen da, sondern im Gegenteil zur Bewahrung und Sicherung des äußeren wie des inneren Friedens ihrer Bewohner, ob diese nun völkisch homogen sind oder nicht. Sie sind Ordnungssysteme. Der Krieg ist nicht weniger als der Bürgerkrieg ein Ausnahmezustand und Staatsnotstand. Um mit solchen Ausnahme- und Notständen fertig zu werden, haben die Staaten ihr Gewaltmonopol, ihr Militär und ihre Polizei. Dazu und freilich auch zur Austragung ihrer Konflikte aber haben sie es nicht, um einem Volk auf Kosten anderer Völker Lebensraum zu erobern, um Kriege zur Verbesserung der Rasse zu führen oder um Weltherrschaft zu gewinnen. Von alledem hatte Hitler keine Ahnung, oder vielleicht sollte man besser sagen, er wollte nichts davon wissen. Denn der voluntaristische Zug in Hitlers Weltbild ist nicht zu übersehen. Er sah die Welt so, wie er sie sehen wollte. Dass die Welt unvollkommen ist, voller Kampf, Not und Leid, auch die Staatenwelt, die gesprenkelt ist von Argwohn, Feindschaft, Furcht und Krieg, wie wahr ist das und wie recht haben die, die sich darüber nicht vormachen? Soweit er nichts weiter als das sagt, wohnt Hitler durchaus in der Wahrheit. Nur, dass er es nicht mit dem traurigen, tapferen Ernst sagt, mit dem ein Luther dem, was er die Erbsünde, ein Bismarck dem, was er das irdisch Unvollkommene nannte, gefasst ins Auge sah, sondern mit der sich überschlagenden Stimme, mit der etwa Nietzsche so oft das Beklagenswerte bejubelte. Für Hitler war der Ausnahmezustand die Norm, der Staat für den Krieg da. Aber damit war er im Irrtum. So ist die Welt nicht, auch nicht die Staatenwelt. In der Staatenwelt, wie sie ist, werden Kriege immer nur für einen Frieden geführt. Verteidigungskriege sowieso, aber auch Angriffskriege, sofern sie überhaupt einen Sinn haben sollen. Jeder Krieg endet mit einem Friedensvertrag oder Staatsvertrag und einem neuen Friedenszustand, der meistens viel länger dauert als der vorangegangene Kriegszustand. Wenn die Waffenentscheidung gefallen ist, muss Friede geschlossen werden, sonst hat der Krieg keinen Sinn gehabt. Dass Hitler das nicht sah, nicht sehen wollte, führte, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, zu einem seiner verhängnisvollsten Fehler. In Hitlers Weltbild waren vielmehr Kriege immer Eroberungskriege mit dem Ziel der Gewinnung von Lebensraum für das kriegführende Volk, der dauernden Unterwerfung oder Vernichtung der Besiegten und letzten Endes der Weltherrschaft. Ein weiterer Irrtum. Kriege um Lebensraum hat es jedenfalls bis zu Hitler in Europa seit der Völkerwanderung, also seit rund anderthalb Jahrtausenden, nicht mehr gegeben. Europa war besiedelt, seine Völker waren ortsfest. Und auch wenn bei Friedensschlüssen die eine oder andere Provinz die Staatsangehörigkeit wechselte oder gar ein ganzer Staat, wie Polen, zwischen seine Nachbarn aufgeteilt wurde, blieben die Bewohner, wo sie waren. Lebensraum wurde weder gewonnen noch verloren, um Lebensraum wurde in Europa nicht gekämpft. Das hat erst Hitler nach einer Pause von rund 1500 Jahren wieder in die europäische Geschichte eingeführt. Und es hat sich für Deutschland furchtbar ausgewirkt. Vertreibung, wie die der Deutschen aus ihren früheren Ostgebieten, war genau das, was Hitler als Sinn des Krieges immer gepredigt und im eroberten Polen auch schon seinerseits praktiziert hatte. Lebensraum war aber auch noch aus einem anderen Grund eine irrtümliche Konzeption. Es lohnt sich nämlich im 20. Jahrhundert gar nicht mehr, um Lebensraum zu kämpfen. Wenn Hitler Wohlstand und Macht eines Volkes am Umfang des von ihm bewohnten und beackerten Areals maß, wenn er Bodenpolitik forderte und betrieb, dann vergaß und verdrängte er die industrielle Revolution. Wohlstand und Macht hängen seit der industriellen Revolution nicht mehr von der Größe des Bodenbesitzes ab, sondern vom Stand der Technologie. Für diese aber ist die Größe des Lebensraums belanglos. Für die technologisch-industrielle Entwicklung eines Landes kann ein Übermaß von Lebensraum, also große Ausdehnung bei dünner Bevölkerung, geradezu ein Handicap sein, wovon zum Beispiel die Sowjetunion ein Lied zu singen weiß. Es will ihr nicht gelingen, das riesige und rohstoffreiche, aber allzu dünn bevölkerte Sibirien zu erschließen und zu entwickeln. Jedenfalls springt in die Augen, dass einige der ärmsten und schwächsten Länder der heutigen Welt riesig, einige der reichsten und sichersten winzig sind. Mit seiner Lebensraumtheorie lebte Hitler, der doch auf manchen Gebieten Militärtechnologie, aber auch Massenmotorisierung durchaus modern zu denken wusste, noch ganz und gar im vorindustriellen Zeitalter. Aber gerade dieser Irrtum Hitlers hat ein zähes Leben. Denn die Nostalgie nach dem vorindustriellen Zeitalter und der angstvolle Überdruss an der unmenschlichen, menschengemachten Welt, in die wir seit 200 Jahren immer schneller hineinleben, waren nicht nur zu Hitlers Zeiten weit verbreitet, sie sind auch gerade heute wieder stark. Sie machten Hitlers Lebensraumgedanken vielen seiner Zeitgenossen einleuchtend. Sah Deutschland auf der Landkarte nicht wirklich im Verhältnis zu seiner Stärke und Volkszahl viel zu klein aus? Wenn Deutschland allerdings wieder in der Hauptsache ein Bauernland werden sollte, worin Hitler merkwürdigerweise wie Morgentau dachte, dann brachte es in der Tat mehr Lebensraum, allerdings nur dann. Auch der Gedanke, dass es in den Kriegen des 20. Jahrhunderts letzten Endes um die Weltherrschaft gehe, ist älter als Hitler und hat ihn überdauert. Schon vor dem Ersten Weltkrieg schrieb Kurt Rietzler, der Berater des Reichskanzlers Bethmann-Hollweg, ein hochgebildeter Mann, Zitat: Der Idee nach will jedes Volk wachsen, sich ausdehnen, herrschen und unterwerfen ohne Ende, will immer fester sich zusammenfügen und immer weiteres sich einordnen, immer höhere Ganzheit werden, bis das All unter seiner Herrschaft ein organisches geworden ist. Zitat Ende. Das ist reiner Hitler, nur salbungsvoller ausgedrückt. Falsch war es trotzdem. Nicht jedes Volk hat solche Ziele. Oder sind zum Beispiel die Schweizer und Schweden keine Völker? Nicht einmal von den europäischen Großmächten im Zeitalter des europäischen Kolonialimperialismus kann man sagen, dass sie wirklich jede von ihnen für sich nach Weltherrschaft strebten. Zu fest saß in ihnen die jahrhundertealte Erfahrung, dass sie einander nicht abschaffen konnten, dass vielmehr jeder Versuch zur Vorherrschaft auch nur in Europa unfehlbar eine Koalition der dadurch bedrohten übrigen Großmächte herbeiführte, die ihn zum Scheitern brachte. Auch die Altdeutschen der wilhelminischen Epoche meinten, wenn sie von deutscher Weltmacht schwärmten, meist nur, dass Deutschland als Weltmacht neben anderen stehen sollte. Sie dachten dabei an ein großes deutsches Kolonialreich in Asien und Afrika, gestützt auf deutsche Vorherrschaft auf dem europäischen Kontinent, nicht an Welteroberung und Weltherrschaft im genauen Wortsinn. Hitler dagegen machte es ganz offenbar wortwörtlich, wenn er von Weltherrschaft sprach, auch wenn er kaum erwartete, bei seinen Lebzeiten mehr zu erreichen als die deutsche Herrschaft über ganz Europa, einschließlich insbesondere Russlands. Kolonien interessierten ihn wenig. Aber das Großgermanische Reich, das er aus dem eroberten Europa machen wollte und in dem die Völker in eine neue Rassenhierarchie ein- und umgeschmolzen werden sollten, sollte dann das Sprungbrett zur tatsächlichen Weltherrschaft werden. Nun ist ja etwas dran, dass unsere durch Technologie geschrumpfte und durch Massenvernichtungswaffen gefährdete Welt Einheit verlangt und dass damit der Gedanke der Weltherrschaft, Welteinheit, Weltregierung, Weltherrschaft, das liegt alles nah beieinander, im 20. Jahrhundert wieder auf die Tagesordnung gekommen ist. Nicht darin lag Hitlers Irrtum, dass er ihn sich zu eigen machte, sondern darin, dass er im Deutschen Reich einen ernsthaften Kandidaten für die Weltherrschaft sah. Das Deutschland seiner Zeit war unzweifelhaft eine Großmacht, in Europa die stärkste, aber immer noch eine unter mehreren und beim Versuch, zugleich Vormacht in Europa und Weltmacht zu werden, schon einmal gescheitert. Nur wenn eine Einigung Europas gelungen wäre, und die war nicht durch Eroberungs- und Unterwerfungskriege zu bewerkstelligen, hätte ein so geeintes Europa, in dem Deutschland dann hätte aufgehen müssen, bei einer Konkurrenz um Weltherrschaft vielleicht mithalten können. Aber die Einigung Europas, das war ja jüdischer Internationalismus gewesen. Hitler glaubte es stattdessen mit einem völkischen Großdeutschland allein schaffen zu können, durch Rassenpolitik und Antisemitismus. Ein primitiver Irrtum. Eine biologische Aufrüstung Deutschlands durch Rassenverbesserung im Züchtersinne hätte, von aller Problematik einmal abgesehen, Generationen erfordert. Und Hitler wollte ja alles, was er sich vorgenommen hatte, bei seinen Lebzeiten schaffen. Was aber den Antisemitismus betraf, so irrte Hitler nicht nur über die Juden, sondern sogar über die Antisemiten. Hitler glaubte tatsächlich, nicht nur die zitierten schriftlichen und öffentlichen Äußerungen, sondern auch mündliche und private aus der Kriegszeit beweisen es. Hitler glaubte tatsächlich, mit seinem Antisemitismus weltweite Sympathien für die deutsche Sache zu gewinnen, die deutsche Sache gewissermaßen zu einer Menschheitssache machen zu können. Er setzte darauf, dass es überall in der Welt Antisemiten gab. Aber den hitlerischen Ausrottungs-Antisemitismus gab es nirgends, außer in Osteuropa, von wo er ihn hatte. Und selbst dort beruhte er, zur Ehre der Ukrainer, Polen und Litauer muss es gesagt werden, nicht auf hitlerischen Fantasien einer jüdischen Weltverschwörung zur Versklavung oder Ausrottung der arischen Menschheit, sondern auf der schlichten Tatsache, dass die Juden dort als kompaktes Fremdvolk siedelten. Das taten sie anderswo nirgends. Und entsprechend hatte der Antisemitismus anderswo nirgends die Ausrottung oder Entfernung der Juden zum Ziel. Zum größten Teil war er, wo es ihn sonst gab, religiöser Natur. Die katholische Kirche insbesondere bekämpfte ja bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil offen die Juden und Andersgläubige. Das Ziel dieses religiösen Antisemitismus, des weitaus verbreitetsten, war nicht die Ausrottung der Juden, sondern ihre Bekehrung. Wenn sie sich taufen ließen, war alles gut. Dann gab es besonders in ländlichen Gebieten einen sozialen Antisemitismus. Hier waren die Juden als Geldverleiher verhasst. In voremanzipatorischen Zeiten bekanntlich vielfach das einzige Gewerbe, das ihnen erlaubt war. Dieser soziale Antisemitismus zielte im Grunde, wenn es auch paradox klingt, auf die Emanzipation der Juden. So wie der Jude in einer anderen Funktion als der des Geldverleihers auftrat, schwand diese Art Antisemitismus nämlich. Der jüdische Arzt zum Beispiel, wo es ihn ausnahmsweise gab, war immer hochgeschätzt und gesucht. Schließlich gab es einen neuen, nach-emanzipatorischen Antisemitismus, den man Konkurrenz-Antisemitismus nennen kann. Seit ihrer Emanzipation, also rund gesprochen seit dem mittleren 19. Jahrhundert, hatten die Juden teils durch Begabung, teils auch, wie durchaus zugegeben ist, durch Zusammenhalten sehr sichtbar in vielen Ländern führende Positionen in vielen Bereichen gewonnen. Besonders auf allen Kulturgebieten, aber auch in Medizin, Advokatur, Presse, Industrie, Finanz, Wissenschaft und Politik. Sie erwiesen sich, wenn auch nicht geradezu als das Salz der Erde, so doch in vielen Ländern als das Salz in der Suppe. Sie bildeten eine Art Elite. In der Weimarer Republik, wenigstens im Berlin der Weimarer Republik, sogar so etwas wie eine zweite Aristokratie. Und damit schufen sie sich natürlich nicht nur verdiente Bewunderung, sondern auch Neid und Abneigung. Wer aus diesen Gründen Antisemit war, gönnte den Juden einen Nasenstüber. Er wünschte sie sich ein bisschen gedeckelt, aber Ausrottung um Gottes Willen. Was Hitler sogar bei den Antisemiten aller Länder mit seiner spezifischen Art von mörderischem Judenwahn und Judenhass hervorrief, war zunächst, solange er ihn nur verbal austobte, Kopfschütteln. Und später, als er zu Tat schritt, vielfach Entsetzen. Denn sogar die landläufigen Antisemiten teilten ja nur zu geringem Teil die von Hitler verbreiteten Irrtümer und Irrlehren über die Juden, die wir nun noch kurz kritisieren wollen. Kurz, denn eigentlich widerlegen sie sich ja bereits durch ihre bloße Darstellung, die wir schon hinter uns haben. Hitler mochte noch so oft sagen, die Juden seien keine Religionsgemeinschaft. Jeder kann sehen, dass das Gegenteil wahr ist. Die jüdische Religion steht unübersehbar wie ein riesiger Fels vor den Augen der Welt. Die erste und immer noch die reinste monotheistische Religion, die einzige, die den ungeheuren Gedanken des einen namenlosen, bildlosen, unfassbaren und unergründlichen Gottes unverwässert und unverweichlicht zu denken gewagt und durchgehalten hat. Und wohl die einzige, die imstande war, ihre Gläubigen durch 19 Jahrhunderte der Zerstreuung und intermittierenden Verfolgung als Glaubensgemeinschaft zusammenzuhalten. Hitler sah das nicht, sah es wahrscheinlich ganz ehrlich nicht, denn er war, trotz seiner gewohnheitsmäßigen rhetorischen Anrufung der Vorsehung und des Allmächtigen, nicht nur selbst irreligiös, sondern hatte auch kein Organ dafür, was Religion für andere bedeuten kann. Bei seinem Umgang mit den christlichen Kirchen hat sich das deutlich gezeigt. Eine Rasse dagegen sind die Juden ganz offensichtlich nicht, selbst dann nicht, wenn man den Begriff Rasse auf die verschiedenen Stämme und Spielarten der weißen Rasse anwenden will. Das heutige Israel zum Beispiel ist ein ausgesprochen vielrassiger Staat, wovon jeder Besucher sich durch Augenschein überzeugen kann. Und man weiß auch warum. Das Judentum ist immer eine missionarische, proselytenmachende Religion gewesen. Angehörige aller im römischen Imperium vertretenen Völker, Stämme und Spielarten der weißen Rasse sind in spätrömischer Zeit Juden geworden, wenn auch nicht ganz so viele wie damals Christen wurden. Judaismus und Christentum standen aber jahrhundertelang durchaus in missionarischer Konkurrenz. Es gibt sogar einige Juden, wenn auch nur wenige, die der schwarzen oder gelben Rasse angehören. Und Arthur Koestler hat kürzlich glaubhaft gemacht, dass gerade die von Hitler am schwersten heimgesuchten Ostjuden in ihrer großen Masse wahrscheinlich gar keine Semiten sind, sondern Abkömmlinge der Khazaren, eines ursprünglich zwischen Wolga und Kaukasus siedelnden Turkvolks, das im Mittelalter die jüdische Religion annahm und später nach Westen und Nordwesten wanderte. Insofern ist sogar das Wort Antisemitismus unpräzise, aber wir verwenden es, da es nun einmal eingebürgert ist. Kann man die Juden ein Volk, eine Nation nennen? Darüber lässt sich eher reden. Ganz ohne Zweifel fehlt ihnen zwar das, woran man die Völker am sichersten erkennt, die gemeinsame Sprache. Englische Juden sprechen Englisch, Französische Französisch, Deutsche Deutsch und so weiter. Und zutreffend ist auch, dass viele, wohl die meisten Juden, seit ihrer bürgerlichen Gleichstellung gute Patrioten ihrer jeweiligen Heimatländer geworden sind, manchmal gerade in Deutschland Superpatrioten. Trotzdem ist ein gewisses jüdisches Zusammengehörigkeits- und Solidaritätsgefühl über Ländergrenzen hinweg, ein jüdisches Volks- oder Nationalgefühl, heute besonders ausgeprägt als allgemeine jüdische Solidarität mit Israel, nicht zu übersehen und übrigens auch nicht schwer zu erklären. Religion dient Völkern, die längere Zeit keinen eigenen Staat gehabt haben und auch sonst oft als nationales Bindemittel. So hat der Katholizismus der Polen und Iren außer seiner religiösen auch eine klar erkennbare nationale Komponente. Bei den Juden, die viel länger als die Polen und Iren ohne eigenen Staat gelebt haben, ist diese national bindende, volksschaffende Kraft der Religion womöglich noch stärker gewesen. Häufige Verfolgung tat ein Übriges, um die Juden zusammenhalten zu lassen. Und etwas von dieser bindenden Kraft von Religion und Verfolgung wirkt wohl auch bei denen zunächst nach, die für ihre Person ihre Religion abgelegt haben. Auch das kann man bei Angehörigen anderer Religionen ebenso beobachten. Ein Ex-Protestant und ein Ex-Katholik unterscheiden sich in ihrer Denkart kaum weniger als ein Protestant und ein Katholik. Ihr geistiger Habitus bleibt von der Religion ihrer Väter und Vorväter oft noch generationenlang imprägniert. Bei einer so starken Religion wie der jüdischen mag es manchmal noch länger dauern, bis sich ihre Nachwirkungen bei den Abgefallenen verlieren. Aber alles das ist kein Grund, Antisemit zu sein, geschweige denn die Juden mit dem mörderischen Hass und Vernichtungswillen zu verfolgen, den Hitler ihnen von Anfang an entgegenbrachte. Diesen spezifisch hitlerschen Judenhass kann man nur wie ein klinisches Phänomen konstatieren, denn das, womit Hitler ihn erkennbar nachträglich zu begründen versucht hat, also die jüdische Weltverschwörung zur Ausrottung aller Arier, ist deutlich nicht einfach Irrtum, sondern paranoider Irrsinn. Oder nicht einmal das, sondern die fantasievolle Rationalisierung eines vorgefassten Mordvorsatzes. Jedenfalls stimmt es hinten und vorne nicht. Das Weltjudentum hatte nicht nur die finsteren Ziele nicht, die Hitler ihm andichtete. Es hatte überhaupt keine gemeinsamen Ziele. Im Gegenteil, es war gerade zu Hitlers Zeiten so zerrissen und in seinen Tendenzen so vielfach in sich gespalten wie nie zuvor in seiner 3000-jährigen Geschichte. Zwischen überlieferter Religiosität und moderner Säkularisierung, zwischen Assimilation und Zionismus, zwischen Nationalismus und Internationalismus. Nicht zu reden davon, dass alle großen Parteiungen und Spaltungen der Welt auch mitten durch das Judentum gingen, das ja seit der bürgerlichen Emanzipation der Juden ganz anders als vorher in die Welt integriert war. Zu einem großen Teil war es sogar seit einem oder einem halben Jahrhundert dabei, durch Assimilation, Konversion und Konnubium seine Identität ganz bewusst aufzugeben und sich ganz in seinen jeweiligen Heimatländern zu verlieren. Und dies nirgends mit so viel Überzeugung, ja Inbrunst, wie gerade in Deutschland. Aber natürlich gab es dagegen bei manchen Juden auch erbitterten Widerstand. Kurz, die Juden, die Hitler als ebenso mächtige wie teuflische Verschwörergemeinschaft zu sehen vorgab, waren in Wahrheit als Gemeinschaft in voller Krise, so geschwächt wie nie zuvor, ja vielfach in beginnender Auflösung, als sein furchtbarer Anschlag sie traf. Sie gingen bekanntlich wie Lämmer zur Schlachtbank und der vermeintliche Drachentöter mordete Wehrlose. So weit die beiden Teile zu den Irrtümern Hitlers. Ich denke, dass das, was Sebastian Haffner hier herausgearbeitet hat, doch einen großen, sehr großen Überzeugungswert hat. So viel also für heute. Morgen ist Sonntag, da ist was anderes dran. Am Montag geht es dann weiter mit dem ersten Teil des nächsten Kapitels und da geht es um die Fehler, die Hitler gemacht hat. Also wieder eine feine Unterscheidung wie bei Leistungen und Erfolge, jetzt hier bei Irrtümern und Fehlern. Bis dahin genießt den Sonntag und bleibt behütet.